Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
Da stand einfach quer über das Plakat Hure. Meine Töchter, die haben ihre Wut so cool kanalisiert. Die sind in einen Fachmarkt gegangen, ohne dass ich das gewusst habe. Die haben Spraydosen gekauft und dann sind sie diese Plakate abgefahren und haben aus jedem Hure ein Huregut gemacht.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Tja, der Liberalismus steckt gerade tief in der Krise. An das Versprechen einer besseren und freieren Welt glauben immer weniger Menschen. In ihren Augen profitiert nur eine globale Elite, während der Rest mit sozialen Abstiegsängsten kämpft. Der Ruf nach mehr Regulierung, Umverteilung und noch mehr Staat wird immer lauter und die Popularität liberaler Parteien immer kleiner. Vollkaskogesellschaft statt Eigenverantwortung ist der neue Zeitgeist. Die Liberalen drohen, zwischen rechten und linken Polen zerrieben zu werden. In Deutschland ist die FDP bereits aus dem Bundestag und mehreren Landtagen geflogen. Da stellt sich die Frage, ob es eines Tages auch in der Schweiz so weit kommt, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie wollte einst ihr Geld mit dem Frisieren von Pudeln verdienen, liebt schräge Musicals mit Außerirdischen, kennt als Scheidungsanwältin alle Szenen einer Ehe, kämpfte erfolgreich für die Individualbesteuerung, nimmt gerne Schweinchen in den Arm, hält nichts von Politik mit Hellebarden und regiert eine Partei, die nicht nur in der EU-Frage gespalten ist. Susan Vincent-Stauffacher ist seit 2025 Co-Präsidentin der FDP Schweiz. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Danke für die Einladung. Ich bin dieser sehr gerne gefolgt.
Frau Stauffacher, bevor wir uns gleich um den Wettbewerb um Wählerstimmen kümmern und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal ein bisschen persönlich werden. Schaut man sich Ihr Instagram-Account an, stehen Sie auf Netzstrümpfe, Nietenstiefel und Lederjacken. Wann planen Sie damit Ihr Coming-out im Nationalrat?
Oh, das wäre eine Schlagzeile wert.
Das würde ich auch sagen.
Definitiv. Sie haben genau diesen Post erwischt, an dem ich mich tatsächlich einmal gehen ließ. Das war im Konzert und Theater St. Gallen, also ganz konkret bei der Rocky Horror Picture Show. Und auch die ganze Belegschaft hat sich auch etwas gewundert, weil ich darf dort das Amt der Verwaltungsratspräsidentin bekleiden und das gehört nicht zur Garderobe der Präsidentin.
Nicht.
Aber an diesem Abend schon und es war so mega cool.
Es war so mega cool. Gut, auf den Auftritt im Nationalrat warten wir dann noch.
Okay.
Also, sollten Sie demnächst ein Popularitätstief haben, also mit diesem Outfit geht's wieder hoch.
Gut.
Haben Sie sich denn während der Vorstellung von der Rocky Horror Picture Show so ein bisschen regelkonform verhalten? Darsteller ausbuhen, Reis geworfen, das volle Programm?
Das volle Programm, selbstverständlich. Wir haben ein entsprechendes Package dann auch mitgenommen. Aber wir Ostschweizer sind ja dann doch etwas zurückhaltend. Dieses Package, das war zugeschnitten auf nicht ganz so toll oder nicht ganz so ausufernd. Es war ostschweizerisch.
Okay, also nicht die totale Anarchie im Theater. War das das Verrückteste, was Sie in Ihrem Leben je gemacht haben?
Oh, das ist jetzt eine ganz, ganz spezielle Frage.
Mm-hmm. Sie können ja offen sein, wir sind unter uns.
Wir sind unter uns, was man unter verrückt natürlich definiert, so darunter subsumiert. Ich denke, jetzt vom Outfit her ist es wahrscheinlich tatsächlich das Verrückteste.
Okay.
Aber ich habe sehr viele andere verrückte Dinge gemacht und ich habe beispielsweise geheiratet.
Das nennen
auch,
Sie verrückt.
Ja, das ist immer auch ein Risiko, das man eingeht. Ich meine, ich bin Scheidungsanwältin.
Ah, das ist vor allem das Risiko für den Mann, oder?
Oh, das ist ein Risiko für den Mann, aber es ist auch für mich ein Reputationsrisiko. Ich bin mittlerweile über 30 Jahre verheiratet. Da könnte man sagen, als Scheidungsanwältin ist das fast schon geschäftsschädigend.
Das ist richtig. Ist nicht aber, gut für den. Gut, aber Mediation ist ja Ihr Spezialgebiet.
Genau.
Also insofern kann man sagen, Sie wirken so wie ein Friedensengel mit 30 Jahren. Das ist dann wieder Erfolg.
Oh, Friedensengel tönt wunderbar. Friedensengel mit Netzstrümpfen, warum nicht?
Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Okay, das Verrückteste war heiraten. Gut, das ist eigentlich ziemlich bürgerlich, zu heiraten.
Okay.
So Joint rauchen war nie dabei.
Ah, Joint rauchen, das war nie wirklich dabei. Ich verliere nicht so gern.
Auch inhaliert?
Also, inhaliert natürlich schon, weil es ja die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben.
Ah, okay.
Ich selber,
also passiv Joint rauchen?
Ja, passiv Joint rauchen habe ich schon gemacht. Ich selber verliere nicht so gerne die Kontrolle.
Das
und
dachte
das
ich mir.
Hat mich eigentlich begleitet das ganze Leben lang. Jetzt kann man das als langweilig natürlich anschauen, könnte sein, hat mir aber immer sehr gut entsprochen.
Okay, Sie verlieren nicht gerne die Kontrolle. Das kann auch Spaß machen, aber es ist spannend. Spannende Sache. Die Handlung der Rocky Horror Picture Show dreht sich ja um ein frisch verlobtes Paar, das nach einer Autopanne in einem schrägen Schloss mit einer noch schrägeren Partygesellschaft aus Außerirdischen landet. Wie viele Parallelen sehen Sie zur FDP und Ihrem Co-Präsidium mit Ständerat Benjamin Müllemann?
In diesem Zusammenhang? Ja. Keine. Also wir sind natürlich ein Paar, wenn man diese Analogie machen will. Wir sind ein spannendes Paar, Ständerat Benjamin Müllemann und ich. Wir ergänzen uns sehr gut. Wir sind beide aus der Ostschweiz. Das verbindet uns. Ich bin Glarner Bürgerin. Das verbindet uns noch mehr. Aber sonst sind wir sehr verschieden. Also Mann, Frau, das ist auf den ersten Blick klar. Dann haben wir Alt und Jung, haben wir verbunden, wobei das Alt klar bei mir anzusiedeln ist. Und wir haben vielleicht auch eher so das ländlich-konservative und vielleicht dann eher so das gesellschaftlich-liberalere dann bei mir angesiedelt. Und zusammen gibt es eine wunderbare Mischung. Aber wenn wir dann in unserer Funktion agieren, empfinde ich mich nicht in einer Horrorshow, sondern in einer sehr spannenden Zeit für den Schweizer Freisinn.
Okay, also das kann man ja auch ganz anders sehen. Ich meine, wer der Außerirdische sein könnte, lassen wir hier mal offen.
Das lassen wir offen.
Aber die Autopanne von zwei Frischverlobten passt ja schon mal ganz gut. Ich meine, Sie und Ihr Co-Präsident steuern in der EU-Frage eine der zentralsten Fragen für dieses Land in verschiedene Richtungen. Sie persönlich sind für die neuen EU-Verträge ohne Stände mehr, was die Delegierten dann ja auch knapp angenommen haben. Müllemann dagegen war kritischer und für ein Ständemir. Diese Spaltung zieht sich ja durch die ganze Partei. Also Geschlossenheit sieht anders aus, oder?
Also ich darf Sie daran erinnern, dass wir einen Vorschlag für die Delegierten bereit hatten am 18. Oktober von Seiten des Vorstandes und der Parteipräsidentenkonferenz. Und dort war ja der Vorschlag, eine positive Grundhaltung für die Vernehmlassung mitzugeben, den Parteioberen, und auch das Ständemehr zu akzeptieren. Und hinter diesem Entscheid bin ich gestanden, also muss ich Sie korrigieren. Wir haben einen Unisono-Entscheid unseren Delegierten vorgelegt.
Das aber so ganz stimmt das nicht. Also Herr Müllemann und Sie sind schon verschiedener Meinung in Bezug auf die EU. Also es ist hier nicht eitel Sonnenschein.
Wir bilden die Breite des Freisinns ab. Und das ist gerade in dieser Frage ein großer Vorteil, dass sich dann auch die Basis wirklich bis ins Co-Präsidium auch abgebildet fühlt. Und jetzt geht es ja darum, der parlamentarische Prozess ist jetzt gestartet und uns verbindet, dass wir eine gute Lösung für die Schweiz
möchten. Die breite Abbildung sind herrlich da rausgekommen. Aber ich lasse Sie noch nicht ganz raus bei dieser Frage, weil, wie gesagt, das Ständemehr ist ja dann nicht zustande gekommen, oder? Aber ihr zum Beispiel Ihrem Vizepräsidenten Andrea Caroni sind Parteibeschlüsse offenbar völlig egal. Er trommelt an vorderster Front für ein Ständemehr. Nicht mal Ihr Präsidium tritt also geschlossen auf. Haben Sie Ihren Laden im Griff?
Ich gebe meinem Laden oder wir geben unserem Laden größtmögliche Leine, weil dann auch gute Lösungen entstehen. Wir sind keine Partei, die einfach von oben herab befiehlt, was unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand, was die Präsidien in den Kantonen und was unsere Basis zu denken hat. Jetzt aber in diesem Zusammenhang, Ständerat Garoni hat eine spannende neue Idee aufgebracht. Dann zumal, als wir über das Ständemehr diskutiert haben, ging es insbesondere um das obligatorische Referendum sui generis, wie es so schön heißt. Und das, was jetzt Ständerat Garoni reinbringt, ist eine Verankerung in der Verfassung. Das ist eine neue Idee, die gilt es zu diskutieren. Ich bin selber sehr gespannt auf die interne Diskussion. Und nein, wir verbieten unseren Vizepräsidenten nicht, frei zu denken und auch entsprechende Vorschläge zu machen.
Gut, okay. Also Sie nennen es lange Leine, ich nenne es Laden nicht im Griff, Spaltung. Spaltung zeigt sich auch beim Thema 10 Millionen Schweiz. Laut einer Umfrage aus dem April will die FDP-Basis dem SVP-Vorstoß mehrheitlich zustimmen. Der Zuge FDP-Präsident schießt gar gegen integrationsunwillige Expats und gibt offen zu, dass so mancher FDPler für die SVP-Initiative ist. Seit wann gehört denn so ein wachstumsbegrenzender planwirtschaftlicher Ansatz zur FDP? Ist das nicht überraschend?
Das gehört nicht zur FDP. Und ich würde jetzt mich auch trauen zu sagen, dass das nicht der Vater des Gedankens ist. Bei denjenigen, die auch offen ihre Sympathie für diese Initiative geäußert haben. Ich bin selber sehr, sehr viel unterwegs aktuell. Bei unserer Basis in den Kantonen, bei den Delegiertenversammlungen. Die laufen unisono, immer nach demselben Muster ab. Es beginnt mit Unbehagen äußern, auch mit irgendwann ist doch mal genug, auch zum Teil mit Vorwürfen, dass gewisse Hausaufgaben nicht gemacht wurden von der Politik. Und wenn wir dann in die Diskussion einsteigen und uns genau anschauen, was beinhaltet diese Initiative und insbesondere was bringt diese Initiative, dann ist es im Ergebnis immer klar gewesen, es gab immer ein klares, sehr klares Nein von den Delegierten. Und das stimmt mich auch zuversichtlich, dass Umfragen sind Umfragen, kommt immer auch darauf an, in welchem Zeitpunkt die dann abgeholt werden. Es stimmt mich zuversichtlich, dass die FDP-Basis diese Mogelpackung durchschaut und ein Nein einlegen wird.
Gut, Ihr Optimismus in allen Ehren. Aber ich meine, es ist ja schon sehr bezeichnend, also wie breit die Basis für diese Initiative ist. Sie haben recht, Umfragen sind Umfragen, das kann sich auch ändern. Aber ich glaube, es ist nicht wegzudiskutieren, dass sich die Wachstumsmüdigkeit, die frisst sich durch die Schweiz und sie frisst sich auch ein bisschen still und leise in ihr Parteifundament. Oder? Sind auch die FDPler ein bisschen wohlstandsverwahrlost langsam?
Also ein hartes Wort, wohlstandsverwahrlost. Aber was man nicht wegdiskutieren kann, ich glaube, den Wohlstand, den wir heute leben dürfen, den empfinden viele als selbstverständlich. Und da ist es manchmal gar nicht so schlecht. Ich habe vorhin gesagt, ich sei die Alte in diesem Co-Präsidium, wenn man auf einige Jahre zurückblicken kann. Ich kann mich schon noch erinnern, wie die Situation war vor den Bilateralen in den 90er Jahren. Wir hatten wirtschaftliche Stagnation, wir hatten im Vergleich zu heute hohe Arbeitslosigkeit. Unsere Eltern haben nochmals etwas ganz anderes erlebt. Und das gilt es auch wieder in Erinnerung zu rufen, dass Wohlstand auch erarbeitet werden muss, dass das auch immer Begleiterscheinungen hat und dass es auch darum geht, diese Begleiterscheinungen sich denen zu stellen. Und dort harzt es, oder? Man will vielfach ein bisschen den Fünfer und Zweckli. Also ja, das möchten wir natürlich gerne auf diesem Niveau behalten, aber ebenso diese vollen Züge, Stau. Also ich bin selber praktisch nur mit dem Privatauto unterwegs, Elektroauto übrigens, selbstverständlich, und stehe auch viel im Stau. Und das nervt mich auch. Und darum hat mich auch genervt, um bei diesem Wort zu bleiben, dass wir die entsprechende Vorlage an der Urne, wo es darum ging, die Nationalstraßen auszubauen, abgelehnt haben. Und das geht einfach nicht beides. Ja. Und das muss man sich wieder etwas mehr bewusst machen.
Also die Schweizer sind ja Wohlstand so ein bisschen eine statische Größe, das ist jetzt so ein bisschen. Und ja, wie Sie richtig sagen, boom, why not? Aber bitte leere Züge.
Genau.
Das Ganze ist ja ein bisschen ein psychologisches Phänomen. Oder meine, Sie bekämpfen ja persönlich die 10-Millionen-Initiative, auch so ein bisschen mit diesem positiv besetzten Bild der vielen Baukräne, habe ich gelesen. Das ist für Sie toll. Da kommt bei Ihnen Begeisterung hoch. Tappen Sie da nicht in eine psychologische Falle, weil die vielen Baukräne sind ja exakt der Albtraum für die meisten Leute, oder? Für die Wachstumskritik. Guck, das überall wird gebaut, alles wird zugebaut. Die ganze Landschaft geht dahin. Also das ist doch das Grundproblem, dass es psychologisch gesehen die Nachteile, die Initiative, die kommen vielleicht in 3, 4, 5 Jahren zum Tragen, aber die angeblichen Vorteile sieht man, weil die Mieten sind so hoch, dagegen muss man was machen.
Ja, es ist tatsächlich erklärungsbedürftig und das mit dem Baukran. Ich hätte mir dieses Bild wahrscheinlich nicht originär selber ausgesucht, sondern ich wurde ein bisschen provoziert, weil von der Befürworterschaft eben diese Baukräne oder von einer Vertreterin der Befürworterschaft diese Baukräne ins Feld geführt wurden.
Na gut,
wurden.
Aber wenn man für Wachstum steht wie die FDP, muss man gut finden.
Ja eben, also lassen Sie mich vielleicht diesen Gedanken noch kurz zu Ende bringen, warum ich überhaupt auf diese Baukräne gekommen bin, weil das eben als Sinnbild dieses dichten Stresses, dieses es ist genug, man müsse unbedingt Ja sagen zu dieser Initiative. Und da sage ich, wo sind wir gelandet? Also ein Baukran ist für mich, ob ich jetzt das aus einer liberalen Perspektive anschaue oder als Privatperson, ist für mich ein Zeichen von Prosperität, ist für mich ein Zeichen, da wird gearbeitet, da wird investiert, da werden Wohnungen gebaut, unter Umständen vielleicht auch ein neues Gewerbegebäude. Und das ist doch Sinnbild für Fortschritt und nicht Sinnbild für irgendwelche Probleme,
aber
die wir haben sollen.
Aber offenbar wollen das die Leute nicht. Und offenbar haben sie diesen psychologischen Effekt ja ein bisschen unterschätzt. Sie haben den Gegenvorschlag, sie waren ja mit dabei, dass es keinen Gegenvorschlag dagegen gegeben hat. Ist es im Nachhinein ein Fehler gewesen?
Nein, ich finde es nach wie vor keinen Fehler, und zwar aus zwei Gründen. Aus einem übergeordneten Grund, ein Gegenvorschlag adelt eine Initiative eigentlich immer. Haben wir bei der Individualbesteuerung mit Freuden zur Kenntnis genommen und hat dann auch funktioniert, schlussendlich. Aber hier kam noch ein ganz praktisches Problem dazu. Es gab schlichtweg keinen mehrheitsfähigen Gegenvorschlag. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn der Fokus auf die Wohnungsnot oder auf die zu hohen Mieten gestellt wird, ja, dann hat man von rechter Seite ganz andere Rezepte dagegen als von linker Seite. Und für eine mehrheitsfähige Lösung in diesem Parlament braucht es dann den Schulterschluss, und den gab es nicht. Und darum gab es keinen Gegenvorschlag.
Also Sie ziehen sich den Schuh nicht an, dass Sie das verhindert haben?
Also ich würde sagen, wir haben selbstverständlich uns die entsprechenden Gedanken gemacht und haben auch nach mehrheitsfähigen Lösungen gesucht, sind aber schlussendlich pragmatisch genug, um dann auch zu sagen, das bringt nichts.
Weil das mit dem Adeln ist ja, auch eine diffizile Frage, weil ich meine, wenn Sie am Strand stehen und es kommt ein Tsunami auf Sie zu, denken Sie sich, okay, ich bleibe einfach stehen, oder?
Oh nein, gut, das ist jetzt ein sehr drastisches Bild, das würde ich so nicht sagen.
Es
macht es ausgesprochen anschaulich. Ich sehe den Konnex jetzt nicht so ganz zu diesem Gegenvorschlag, aber selbstverständlich würde ich dann auch nicht einfach statisch stehen bleiben, sondern selbstverständlich die nötigen Massnahmen auch dann treffen. Und das ist auch hier nötig.
Okay.
Und hier haben wir tatsächlich auch ein Versprechen einzulösen gegenüber der Bevölkerung, die mit Recht sagt, okay, ihr sagt, wir sollen diese Initiative ablehnen, fair enough, ich habe es begriffen, aber sag mir, was machst du, um meine Probleme zu lösen? Und hier haben wir noch Hausaufgaben.
Genau, das war der emotionale Tsunami, den ich gemeint habe, weil alle so in Wallung sind wegen dieser Initiative. Gehen wir nochmal zurück zur Wohlstandsverwahrlosung der Schweizer. Das beklagt in diesem Podcast auch Bundesrat Albert Rösti mal. Grossprojekte haben kaum noch eine Chance. Alle wollen mehr Strom für die KI-Revolution, aber sicher nicht höhere Staumauern. Ich meine, als Präsidentin der Wasserwirtschaft steigt hier ihr Blutdruck sicher gefährlich an. Warum dringen die Kernbotschaften der FDP nicht mehr durch für solche Projekte oder sowas?
Also gut, eine schöne Nebenerscheinung des höheren Alters ist auch, dass man den Blutdruck in der Regel recht gut im Griff hat. Das ist bei mir jetzt auch so. Aber tatsächlich, als Präsidentin von Hydroswiss, ärgert es mich sehr, um nicht zu sagen,
Masslos?
Masslos?
Sagen Sie es. Lassen Sie es raus.
Kommt der Blutdruck
doch noch. Ich wusste
es. Er kommt jetzt doch noch in Wallung. Nein, das ist einfach natürlich eine Geschichte, die mich wirklich umtreibt. Also wenn unsere Vorfahren derart zögerlich gewesen wären, ja, dann hätten wir einiges nicht an großen Errungenschaften in dieser Schweiz.
Wir hätten auch keine Zuwanderung.
Wir hätten alle, ja, und wir
es
hätten,
niemand kommen, wir hätten nur noch Auswanderung.
Ja gut, es wäre vielleicht auch nicht attraktiv, bei uns
so
zuzuwandern, also
ich,
definitiv,
ja.
Oder? Nein, diese Wasserkraftwerke. Ich meine, die Wasserkraft ist wirklich das Rückgrat der Energieversorgung in der Schweiz, der Stromversorgung in der Schweiz. 60% immer noch wird über die Wasserkraft abgedeckt. Jetzt haben wir hier noch ein Potenzial. Warum sind wir nicht bereit, uns hier zusammenzuraufen und dieses Potenzial zu nutzen?
Sagen Sie es mir.
Ja, das ist die große Frage, die ich natürlich denjenigen stelle, die entsprechende Einsprachen machen, die nicht bereit sind, hier auch einmal das Fünfi Grad sein zu lassen. Und es geht mir ja nicht einmal primär um völlig neue Wasserkraftwerke, wo da ganze Täler geflutet würden, sondern es geht primär um bestehende noch effizienter ausnutzen zu können, indem man die Staumauer beispielsweise erhöht. Ich meine, die Grimsel-Geschichte, das ist eine Geschichte, die ist mittlerweile comedy-mäßig, könnte man die verarbeiten. Wir haben einmal eine Analogie gezogen, dass Roger Federer, als er seinen ersten Wimbledon-Sieg nach Hause trug, oder Grand-Slam-Sieg, so muss ich wahrscheinlich sagen, da hat man das Gesuch eingereicht. Mittlerweile ist Roger Federer abgetreten von der Tour und
das diese Projekt Erhöhung ist immer noch nicht fertig.
Das ist aber ein Armutszeugnis.
Was, ja, was ja das Frustrierende ist in der Schweiz, inzwischen sind ja die Gegner nicht mehr klar verortbar.
Ja, das ist richtig.
Also wenn wir es ein bisschen weiter drehen auf Solar, auf Wind, auf Wasserkraft etc. Ja, auch Herr Rösti, der hier an dem Platz stand, an dem Sie jetzt stehen, muss er dann auch zugeben, dass er früher ganz hart alles Mögliche bekämpft hat, was er jetzt nicht mehr darf in seiner Rolle. Also es geht quer durchs bürgerliche Lager, es geht, also überall sind die Gegner. Da fragt man sich natürlich, wie kommt man da raus?
Ich würde bestreiten, dass es quer durchs bürgerliche Lager geht, weil in meinem Lager der Freisinnigen habe ich jetzt nicht derart große Widerstände zu gewissen erneuerbaren Energieformen, wie das beispielsweise in der SVP der Fall ist. Also Windenergie ist tatsächlich jetzt nicht nur ein Thema von linken Umweltschutzverbänden, sondern immer mehr von Hardcore-SVP-Wählerinnen und Wählern. Und das stimmt natürlich bedenklich, diese unheiligen Allianzen, indem man eine einzige Technologie derart in die Ecke drängt. Und wir uns doch sagen müssen, es braucht alles an erneuerbaren Energien, auch um unabhängiger zu werden vom Ausland. Das wäre ja das große Credo unserer sehr geschätzten, wirklich kollegialen Partei da auf der rechten Seite. Das müsste eigentlich auch dort Niederschlag finden.
Total, aber Souveränität, ja, oder? Auch Energiesouveränität, ja, ja. Das ist ja dann originell. Ich meine, wir kommen, wenn, bei den Themen kommt man immer wieder auf denselben Punkt zurück. Haben die Schweizer vergessen, was sie reich gemacht hat? Ich meine, in der Gesellschaft der Lifestyle-Teilzeit, wie man das neuerdings nennt, stellen ja immer weniger den Wecker, um hier mal den Spruch ihres Vorgängers zu bemühen. Also haben die Schweizer vergessen, warum sie so reich sind?
Ja, ich habe das vorhin schon einmal gesagt. Ich habe den Eindruck, den Wohlstand, den wir hier leben dürfen, der ist selbstverständlich. Man ist sich nicht mehr bewusst, was es eigentlich braucht, auch an Investition. Und da meine ich nicht einfach nur die finanzielle Investition, sondern selber auch die Leistungsbereitschaft. Und darum bin ich ein großer Fan unseres Maskottchens des Weckers. Eben für diejenigen, die den Wecker stellen, die aufstehen, die sich eingeben. Und sie stehen auf, um zur Arbeit zu gehen oder um ihre Kinder jetzt zu betreuen, bis sie dann in die Schule
Arbeit
gehen.
Arbeit kommt ja ein bisschen aus der Mode, oder?
Ja, Arbeit kommt offensichtlich ein bisschen aus der Mode, aber von nichts kommt nichts. Ich weiß, das sind diese Sprüche, die unsere Großeltern uns schon gesagt haben.
So ist es. Und die ich, extrem uncool wirken.
Total. Und aber ich mir auch gesagt herkommen. Haben, ja, das werde ich nie so vertreten. Aber es ist natürlich tatsächlich so. Und darum sehe ich insbesondere auch den Freisinn auch als Chancenpartei. Dass nämlich wer diese Chancen nutzt, die wir haben, und wir haben immense Chancen hier bei uns, wer diese Chancen nutzt, der soll auch davon profitieren, der soll am Abend mehr im Portemonnaie haben als derjenige, der nicht bereit ist, die Chance zu nutzen. Er muss nicht. Ich bin ein Verfechter von Wahlfreiheit, selbstverständlich. Aber diejenigen, die Wahl treffen, doch, ich möchte mich eingeben im Beruf, in der Gesellschaft, in der Familie, der soll auch etwas davon haben.
Genau. Aber wie gesagt, es geht ja fast ein bisschen in die andere Richtung. Die Leistungsgesellschaft scheint so ein bisschen ja, aus der Mode ein bisschen zu sterben. Ich meine, gleichzeitig steigen die Ansprüche an den Staat, oder? Vollkaskogesellschaft ist so das Stichwort statt Eigenverantwortung. Spätestens seit Corona hat das massiv zugenommen. Wie sehen Sie das? Haben Sie das Gefühl, man kann es irgendwie zurückdrehen?
Ja, wir müssen es zurückdrehen. Also wenn uns daran gelegen ist, dass wir diesen Wohlstand, den wir erarbeitet haben, auch mindestens behalten können, ich würde ihn aber gerne natürlich auch weiterentwickeln, dann führt kein Weg daran vorbei, dieses Mindset wieder zu ändern. Corona war eine Ausnahmesituation. Und ja, der Staat...
hat eine unheimliche Langfristwirkung.
Genau, genau. War eine Ausnahmesituation. Der Staat hat geholfen. Warum konnte er helfen? Weil eben vorher die Hausaufgaben gemacht wurden. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ich denke, diese Mentalität, die da so schleichend auch Einzug gehalten hat und Sie sagen es richtig, so Langzeitwirkungen hat, dem gilt es wirklich wieder entgegenzutreten, unbedingt. Weil wir sind sonst irgendwo bei einem Nanny-Staat und der führt uns ganz sicher nicht erfolgreich in die Zukunft.
So ist es. Ich habe ja 20 Jahre in Deutschland gelebt, bin seit 2,5 Jahren wieder zurück und erkenne da oft mein altes Gastland in gewissen Strömungen in Deutschland und sage nur, schwierig, was teilweise übernommen wird aus Deutschland oder eine gewisse Denke. Aber Das Problem für Ihre Partei ist ja, der Zeitgeist ist nicht auf Ihrer Seite. Ich meine, selbst das alte Erfolgsrezept der Schweiz, der soliden Staatsfinanzen, wie Sie richtig erwähnt haben, das wackelt ja ein bisschen. Wenn man so die Initiativen der Linken anschaut, geht es eigentlich immer mehr um Volksbeschenkung im Gießkannenprinzip. 13. AHV, günstiger ÖV in Zürich. Verliert eigentlich die direkte Demokratie ihre finanzpolitisch disziplinierende Wirkung? Und dreht sich ein bisschen ins Umgekehrte?
Ja, also wenn man die letzten Abstimmungen anschaut, finanzpolitischer Natur, dann muss man das schonungslos konstatieren. Und wenn man sagt, ja, das sind jetzt die Linken, die da auch jubiliert haben, dann greift das zu kurz. Also man muss sehen, dass insbesondere die Mitte hier tatkräftig mitgeholfen hat und immer noch mithilft mit gewissen Ideen, jetzt auch Aufhebung des EPA-Plafonds in der AHV, was ja grundsätzlich keine nur schlechte Idee ist, aber dann müsste man parallel dazu natürlich die Privilegien, auch die E mit sich bringt, dann kompensatorisch auch dann wegnehmen. Und diese Erfolge, die da jetzt finanzpolitisch auch wirklich ja, eigentlich Schandtaten waren, wenn man das jetzt auch mit einem ganz krassen Begriff sagen will, die waren nur möglich, weil die Mitte da mitgezogen hat. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass sich die bürgerlichen Kräfte, die wirklich bürgerlich unterwegs sind, auch wieder über die Parteigrenzen hinweg darauf auch committen können, was es heißt, diesen Staat nicht auszubluten.
Da muss ich, glaube ich, mal Herrn Breggi dann einladen und mit ihm ein bisschen über Schandtaten noch diskutieren, damit die hier gleiche Rechte hat. Aber ich meine, die Solidität der Staatsfinanzen, die wackelt auch wegen der FDP. Ich meine, zum Beispiel Anfang Jahr lancierte Verteidigungsminister Martin Pfister seinen Vorschlag für die Finanzierung der Armeeaufrüstung per Mehrwertsteuererhöhung. Prompt schoss ihre FDP, erwartbar, dagegen, geißelte das Vorhaben als nicht glaubwürdige bürgerliche Politik. Aber ihr Vorgänger Thierry Burkhardt kapitulierte 2 Tage später und bot öffentlich für eine Mehrwertsteuererhöhung die Hand. Was haben Sie in diesem Moment gedacht?
Dass ich freigeistige Ständeräte um mich herum habe und es ja gar nicht anders möchte. Ich habe es ja gern,
wenn Ich glaube kein Wort, Frau Vincent-Stauffacher. Ich glaube kein Wort. Sie haben gekocht.
Ich koche nicht so schnell. Ich koche nicht so schnell. Und wir haben hier natürlich ein Thema, das einen Sicherheitspolitiker umtreibt, selbstverständlich. Das sind Interessen gegeneinander abzuwägen, aber die Haltung der Partei, die Haltung des Parteivorstandes, die ist völlig klar, keine zusätzliche Belastung der Bevölkerung und insbesondere des Mittelstandes durch neue Steuern und Gebühren, keine neuen Mehrwertsteuern für die Finanzierung der Armee. Gleichzeitig ein klares Ja, wir brauchen diese Nachrüstung und zukünftig auch Aufrüstung, selbstverständlich. Aber da gibt es andere Rezepte.
Okay, so schnell kommen Sie mir hier nicht raus. Haben Sie Herrn Burkhardt zur Rede gestellt?
Wir sind in einem regelmäßigen guten Austausch und wir sprechen miteinander und das ist schön so.
Gut. Wurde es sehr laut bei dem Gespräch?
Nein, das war auch nicht nötig.
Sind Sie zu nett?
Vielleicht bin ich nett, bin ich zu nett. Wer weiß, das müssten andere natürlich jetzt beurteilen. Ich selber habe das Gefühl, dass man mit der Diskussion weiterkommt als mit ja, Direktiven durchgeben und sich der Diskussion verweigern, das ist mein Credo.
Manche Männer in der Partei sehnen sich ja nach der harten Hand und dem klaren, rechteren Kurs von Herrn Burkhardt zurück.
Ist das so?
Ja, das ist so. Trifft sie das?
Nein, das trifft mich nicht, weil ich nie bereit wäre, mich zu verbiegen, um wirklich allen gefallen zu können. Das ist sowieso ein Unterfangen, das nicht erfolgreich wäre. Wenn man allen gefallen will, dann ist man derart vielfältig dann unterwegs, dass man selber keinen Kompass mehr hat. Das würde mir definitiv nicht entsprechen. Die Delegierten haben mich gekannt, als sie ihren Stimmzettel oder ihren Wahlzettel in die Höhe gehalten haben. Ich durfte eine wunderbare Wahl entgegennehmen, zusammen mit Ständerat Benjamin Mühlemann. Und ich glaube, ich habe das erfüllt, was man von mir erwarten darf.
Oder sind das nur so ein paar Stänker, die Probleme haben mit Frauen in Führungspositionen?
Oh, das ist jetzt etwas klischeehaft gesagt. Also das wäre jetzt definitiv klischeehaft. Wenn jemand ein Problem hat mit mir, meine Türen sind immer offen. Ich schätze es sehr, wenn man das mit mir direkt bespricht. Und ich habe auch noch niemanden dann gefressen. Das ist kein Problem. Wenn jemand das Gefühl hat, er möchte sich nicht mit mir unterhalten, ist das auch okay. Aber damit kann ich gut leben.
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Der Wunsch nach Klarheit, der ist doch nachvollziehbar. Eine Partei mit einem klaren Profil sieht nun mal völlig anders aus als die FDP. Ich meine, sie wirken wie ein Gemischtwarenladen, von urban, ökologisch, gesellschaftsliberal bis hin zu bürgerlich, wirtschaftsliberal. Und manche Exponenten machen ein bisschen, was sie wollen. Wer die FDP wählt, weiß nicht, was er bekommt.
Ich sehe mich überhaupt nicht wieder in dem, was Sie jetzt da dargestellt haben.
Das hätte mich auch erstaunt.
Ich sehe auch unsere FDP hier nicht realistisch beschrieben, definitiv nicht. Vielleicht kann ich Sie so überzeugen. Die FDP ist die beste Volkspartei für die Wirtschaft. Und das ist nicht von mir, sondern das ist von einem Vizepräsidenten einer Kantonalpartei, der das so geprägt hat. Und es ist so passend. Eine Volkspartei ist breit aufgestellt, aber sie hat einen klaren Fokus auf eine gesunde Wirtschaft. Und das leben wir tagtäglich. Unser Profil ist klar. Wir sind offen, wir sind liberal, wir sind gesellschaftsliberal auch. Und wir sind in der Steuerfinanzpolitik sind wir sehr rigide, Schuldenbremse nicht verhandelbar. Und wir setzen uns ein für Menschen, die ihrerseits bereit sind, sich einzusetzen. Für diese Menschen sind wir da, und zwar tagtäglich.
Aber bei den Wählerinnen und Wählern kommt es ja noch nicht so richtig an. Ich meine, wenn man jetzt brutal sind, ja immer die Langfrist-Statistiken, oder? Das ist übrigens auch brutal im Journalismus, wenn man Langfrist-Werbeeinnahmen und Printauflagen sieht. Aber so ist es auch bei der FDP. Vor 35 Jahren im Nationalrat noch 25%. Jetzt sind sie bei weniger als 15, Tendenz fallend. Wie wollen Sie das stoppen?
Also ich würde jetzt eher sagen, Tendenz steigend, wenn ich sehe, dass wir beispielsweise im Kanton Schaffhausen einen Ständeratssitz zurückgeholt haben, wenn ich sehe, wie wir in anderen Kantonen, insbesondere auch in der Romandie, zugelegt haben, indem wir Personal haben, das so motiviert ist, sich auch Wahlkämpfen zu stellen. Wir wissen, in Zürich ist dann wieder die Regierung neu zu wählen. Wir wissen jetzt ganz aktuell auch, dass im Kanton Aargau ein Regierungsrat zu ersetzen ist. Und wir haben keine Probleme, entsprechendes, sehr kompetentes Personal zu finden, das hinsteht mit dem FDP-Logo. Benjamin Müllemann und ich sind angetreten mit dem Anspruch, dass wir den Wähleranteil steigern wollen, 2027, und an dem wird man uns dann auch messen dürfen, selbstverständlich.
Ich meine, Sie drohen ja so zwischen SVP und Mitte und Linken so ein bisschen zerrieben zu werden. Man nennt es so die Polarisierungsfalle. Wie kommt man da raus?
Ja, indem man bei sich selber bleibt und sich nicht anbiedert. Indem man nicht das Gefühl hat, man müsse jetzt der SVP, die wirklich in einem Hoch ist, wenn man sieht, wie sie sich entwickelt, man müsse sich dort anbiedern oder man müsse jetzt linke Rezepte übernehmen. Nein, wir sind der Freisinn. Wir haben unsere eigenen Rezepte. Die müssen wir noch pointierter unter die Leute bringen. Und dann bin ich überzeugt, dass erkannt wird, dass die Rezepte der Polparteien schlussendlich sehr viel Wind machen, aber nicht die realen Probleme der Bevölkerung lösen.
Ist man denn in der Neuzeit angekommen? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was die SP gemacht hat und andere linken Parteien, nachdem Mandani gewonnen hat in New York, das Erste, was die gemacht haben, wenige Wochen später haben sie dessen Social Media Manager eingeladen und haben mit dem einen Workshop gemacht. Und also da sind sie gut, oder? Wenn ich mir das bei der FDP angucke, das Marketing, sind Sie da schon so
was
weit?
Was gefällt Sie, Ihnen nicht an
Nein, das wollte
Marketing?
Ich jetzt bei Ihnen fragen. Ich sehe einfach, wie die SP und so da teilweise marketingtechnisch sehr professionell unterwegs sind. Das hat uns auch in der Redaktion beeindruckt, dass die gleich Mandani-Team da eingeladen haben. Hey, was können wir lernen? Wie müssen wir das machen? Sind Sie da genügend fit in dem Bereich?
Ja, und wir werden immer fitter.
Sie werden immer
also
fitter.
Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf unser Generalsekretariat unter der Leitung unseres Generalsekretärs Jonas Breuer. Und das ist eine Truppe von jungen, sehr engagierten Menschen, Frauen und Männern, die jeden Tag ihr Allerbestes geben. Und ich denke schon, nein, nicht nur ich denke.
Sie sind überzeugt, Sie wissen es.
Ich weiß es, dass wir große Fortschritte gemacht haben, auch in der Art der Kommunikation. Wir sind viel pointierter unterwegs. Das wird ja dann zum Teil ganz lustig auch kommentiert, dass dann die einen schon das Gefühl haben, jetzt sind wir vielleicht doch ein bisschen schrill unterwegs. Und ich sage, ja, was wollt ihr jetzt? Wir wollen pointierter auftreten, dann darf es durchaus auch einmal schrill sein, aber es muss immer das auch in der Verpackung sein, was versprochen wird. Und das ist bei uns der Fall.
Okay, ein bisschen schrill. Ich sage Ihnen, das kommt noch mit diesem Outfit von der Horrorshow.
Wer weiß.
Aber bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Liberalen. Ich meine, wie gesagt, der Zeitgeist spielt nicht für Sie. In der FDP in Deutschland zum Beispiel ist Weltuntergangsstimmung. Die sind aus dem Bundestag geflogen, die sind aus Landtagen geflogen. Jetzt haben sie einen neuen Chef. Mal schauen, wie das weitergeht. Kann das der Schweizer FDP langfristig nicht auch passieren?
Nein.
Weil so viele Faktoren gegen sie sprechen, also so gesellschaftliche Trends?
Nein, das sehe ich nicht so. Und ich finde auch, der Vergleich mit Deutschland, der ist hier nicht angebracht. Also man kann die Schweizer FDP nicht vergleichen, rein schon von der Politlandschaft rundherum, vom politischen
Klar,
System.
Klar, das System ist anders als richtig.
Also, das wissen Sie alles
aber
viel besser als ich.
Aber dieselben Werte.
Genau.
Ihr Generalsekretär ging sogar, glaube ich, hat auch die deutsche FDP besucht, um sich da mal anzugucken.
Das zeigt ja unsere Weltoffenheit.
Richtig, wie er da Marketing lernen kann. Also man ist da durchaus im Austausch und hat offenbar die FDP durchaus als Vorbild gesehen in Deutschland. Aber erzählen Sie, warum werden Sie nicht denselben Weg nehmen?
Nein, wir werden nicht denselben Weg nehmen, weil es in der Schweiz meine Behauptung, aber auch meine Erfahrung jetzt aus diesen Monaten, auch als Parteipräsidentin, als Co-Parteipräsidentin, der große Wunsch da ist nach Verlässlichkeit. Und ich habe es vorhin gesagt, das, was man verspricht, das muss man auch einhalten. Und das ist dann eben nicht immer die bequeme Message. Also gehen wir zurück bei der 13. AV-Rente. Selbstverständlich ist es schön, den Leuten etwas zu schenken. Selbstverständlich, aber wir haben immer die unbequeme Wahrheit gesagt, es ist nicht finanziert. Wie wollt ihr das finanzieren? Die Absender des Geschenks haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem, das wird dann. Wir sind jetzt 2 Jahre später, wir haben es noch nicht finanziert. Jetzt dann in der Sommersession ist es wieder auf dem Tisch und wir werden unser Versprechen einhalten, indem wir sagen, wir wehren uns gegen eine Erhöhung von Lohnnebenabzügen und natürlich auch Steuererhöhungen.
Genau, aber die Erhöhung des Rentenalters will natürlich keiner.
Jetzt kommt, das wollte ich eben bringen. Sie können Gedanken lesen.
Das ist meine größte Kompetenz.
Das ist perfekt. Müssen wir uns mal noch genauer dann darüber unterhalten. Also es ist tatsächlich so, wenn wir schon von unbequemen Wahrheiten sprechen. Und ja, wenn es darum geht, die Zuwanderung einzugrenzen, dann müsste man ja bereit sein, das inländische Potenzial besser auszuschöpfen. Wir haben hier einen großen Erfolg eingefahren mit einem Ja zur Individualbesteuerung an der Urne. Das bringt die Frauen früher besser wieder in den Arbeitsprozess. Und der größte Hebel wäre selbstverständlich eine Erhöhung des Rentenalters. Wir benennen das. Und jetzt können Sie sagen, ja, das ist jetzt aber kampagnentechnisch und marketingmäßig ganz schlecht, wenn ihr den Leuten sagt, sie müssen mehr arbeiten. Aber es ist ehrlich. Und ich bin überzeugt, das kommt immer mehr, dass man diese Ehrlichkeit auch schätzt und dieses ganz große Bemühen dahinter auch sieht und das Engagement, dass es darum geht, dass es schlussendlich allen besser geht. Wir sind alle gesünder, wir leben länger. Warum sollen wir tatsächlich schon mit 65 zwangspensioniert werden?
Gut, also Sie setzen auf bittere Wahrheit als
ich
Marketing.
Ich setze auf bittere Wahrheit und darum ja auch das Wecker-Symbol. Auch hier, ich war mal in der Show von Stefan Büsser. Da sagt er, ja, aber wie kann man nur einen Wecker als Gadget bringen? Sage ich, doch, genau, das ist das Unbeliebteste in einem Haushalt. Aber jeder hat einen Wecker und jeder weiß, was es bedeutet, wenn man den Wecker stellt.
Okay, also mit der bitteren Wahrheit gegen den Untergang. Und die FDP wird weiterleben, sagen Sie. Aber Ihre Tochter zum Beispiel, die denkt da offenbar ganz anders. Die sorgt schon mal vor und hat mit der SVP fusioniert, sprich den Hardliner Mike Ecker geheiratet. Und Sie stammen aus dem Umweltfreisinn. Da gäbe es ja sicher noch einen Platz bei den grünliberalen Parteien, oder? Das wäre dann Ihr Plan B.
Aber meinen Sie jetzt für mich persönlich?
Zum Beispiel.
Ja. Oh nein, ich bin ja eine durch und durch Freisinnige. Ich habe derart viele Stürme auch erlebt und vielleicht sogar manchmal auch überlebt in dieser Partei. Ich bin derart verwurzelt im Freisinn. Ich habe keinerlei Wechselgelüste. Und was meine Familie hier vorlebt, meine Tochter und mein Schwiegersohn, das ist eigentlich die Schweiz, wie man sie sich vorstellen würde.
Haben Sie den Ehevertrag Ihrer Tochter geschrieben?
Nein, ganz bewusst nicht. Und jetzt, das ist eine ganz ehrliche Antwort, was natürlich auch heisst, dass ich mir dazu Gedanken gemacht habe. Und das wäre jetzt eben unprofessionell, wenn man hier Persönliches mit Beruflichem vermischen würde.
Das hat man der Konkurrenz gegeben.
Ah, das ist die Konkurrenz, die kennt man ja dann im eigenen Business und weiß, wo man selber gut aufgehoben wäre. Ja.
Wie ist es eigentlich, regelmäßig mit einem Vertreter der erfolgreichsten Partei am Familientisch sitzen zu müssen?
Gute Frage. Das ist...
Herrscht so ein bisschen Siegermentalität beim Schwiegersohn?
Ist, oder? Nein, das ist wie eine Arena ohne Sandro Protz. Wir haben am Familientisch je nach Thema sehr lebhafte Diskussionen. Und es fehlt dann zum Teil der Moderator. Mein Mann hat
Wie
dann...
Wie weit geht's dann? Aber es wird noch nicht körperlich, oder?
Nein, es wird nicht körperlich. Okay. Es wird nicht körperlich. Es ist immer sehr spannend. Mein Mann hat dann mal versucht, den Moderator zu machen. Er hat das dann entnervt aufgegeben und wollte mal ein Politverbot durchgeben. Das
wurde auch nicht eingehalten?
Nein, weder Mike noch ich können das.
Okay, aber das ist ja dann, wie stelle ich mir dann das vor? Ich meine, Sie haben ja im Vorfeld, haben Sie mir gesagt, Mike Ecker gehört ja zu denen, die 10-Millionen-Slogan erfunden hat. Also dann sagt er, was sagt er Ihnen dann, wenn Sie da ihn richtig angehen wegen dieser Initiative?
Ja, dann versucht er mich zu überzeugen und ich ihn umgekehrt. Das haben wir bei der Individualbesteuerung bereits gut erlebt und auch gemeinsam überlebt. Das tut unserer gegenseitigen Zuneigung keinen Abbruch.
Kein Abbruch. Aber am Schluss kann er natürlich immer sagen, hey, wir sind grösser als ihr.
Ah ja, klar, dafür sind wir natürlich, haben viel eine ältere Geschichte und haben schon den Bundesstaat mitgegründet. Okay. Ah, da bleibe ich ihm nicht
schuldig. Da bleiben Sie cool, gut. Mhm. Ich meine, als baldige Großmutter seines Kindes haben Sie mehr Macht über ihn als im Nationalrat. Und das weiß er nur noch nicht, könnte ich mir vorstellen. Weil die SVP, also die Partei des Hellebarden-Klamauks, wie Sie es nennen, ist ja nicht gerade bekannt als feministische Kaderschmiede. Wie kommt denn Herr Ecker mit dem Engagement von seiner Frau und seiner Schwiegermutter klar?
Also bezüglich seiner Frau offensichtlich sehr gut. Das spricht auch für ihn. Nur starke Männer akzeptieren starke Frauen an ihrer Seite.
Das
muss auch einmal gesagt sein. Und mit mir ist er nicht immer nur glücklich und ich mit ihm auch nicht. Aber die Liebe verbindet uns.
Wo ist es dann am schlimmsten, der Dissens?
Ah, ich meine, nehmen wir diese, ich habe das tatsächlich geprägt, dieses Wort Hellebarden-Klamauk, das ist so. Muss man aber auch in einen Zusammenhang setzen. Mir ging es nicht darum, die Partei rein grundsätzlich irgendwie jetzt harsch anzugehen, aber eben, dass da überall diese Hellebarden mitgeschleigt werden und da dieser Pin da jeweils, das sieht so aus wie bei einer Sekte.
Folklore, ja.
So, und das habe ich dann benannt und das ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, selbstverständlich.
Okay, der Hellebardenkampf mit der Schwiegermutter, ich stelle mir das sehr spannend vor, aber bleiben wir bei der Frauenfrage. Was war eigentlich das Schlüsselerlebnis für Ihr eigenes Engagement für die Sache der Frau? Ich meine, Ihr ursprüngliches Berufsziel war Pudelfriseuse. Das deutete ja jetzt nicht so wirklich auf eine aktivistische Karriere hin.
Nicht wirklich, nein. Im Gegenteil. Das war wirklich so, es gibt ja diese Freundschaftsbücher, die man da in der Primarschule dann ausfüllt und dort habe ich das tatsächlich so vermerkt. Darum ist es ja auch überliefert.
Das müssen wir jetzt hier noch schnell klären. Wie kam Sie auf den Pudel?
Ich hätte so gerne einen Hund gehabt und lange Zeit hatten meine Eltern überhaupt kein Musikgehör und ich habe
dann auch nicht.
Ah, das ist wirklich hart und ich habe dann wirklich einmal in einem so einen Hundesalon dann eben einen Pudel gesehen, der da frisiert wurde und ich habe mir das so wunderbar schön vorgestellt. Ich habe übrigens später dann trotzdem einen Hund bekommen. Das war dann aber so eine Bernhardiner-Mischung. Also das war etwas völlig anderes als der Pudel. Und dann kam auch relativ schnell dann der Berufswunsch Anwältin. Aber das Engagement auch für die Vereinbarkeit. Ich bin sehr behütet, privilegiert aufgewachsen. In einem Vorort von St. Gallen, Agglomeration in Abtwil.
Klassisches Rollenbild.
Nicht ganz.
Das
war ja spannend. Nein.
Weil man weiß ja fast nichts über ihr Elternhaus, das wollen wir jetzt hier noch klären.
Ja, das können wir sehr gerne klären. Mein Vater war Generalsekretär des, ursprünglich hieß es Erziehungsdepartementes. Später hat man dann diese Bezeichnungen dann etwas schöner formuliert. Das ist dann das Bildungsdepartement geworden.
Das
klingt nicht so hart. Er hat das 36 Jahre lang gemacht. Also er hat die St. Galler Schulpolitik absolut geprägt. Meine Mutter, die war Einzelkind und durfte für damalige Verhältnisse eigentlich sehr fortschrittlich eine Berufslehre machen in einem Beruf, den man nicht sofort jetzt, sie ist in Toggenburg aufgewachsen, sie durfte Zahnarztgehilfin lernen, hieß es damals noch.
Okay.
Und hat dann auf diesem Beruf auch gearbeitet und hat neben der Kinderbetreuung, hatte noch einen Bruder, hat sie dann in den Schulhäusern die sogenannte Schulprophylaxe gemacht. Also sie war die Zahnfee.
Ah,
und sie ist in dieser Funktion im ganzen Kanton herumgereist und das hat bedeutet, dass mein Bruder und ich früh selbstständig wurden, weil wir dann das selbstverständlich vorgekochte Essen dann aufgewärmt haben und auch meine Großeltern haben da mitgeholfen.
Und nie was Süßes gegessen.
Ach, selbstverständlich nicht. Aber ich habe schon ein Elternhaus gehabt, wo es sehr auch darauf ankam, dass man die eigenen Ideale auch nicht nur haben darf, sondern auch verwirklichen darf.
Und politisiert wurden Sie durch Ihren Vater hier? Oder?
Ja, er war immer FDP-Mitglied, war Aktuar der Ortspartei und mein Bruder und ich haben jeweils die Einladungen für die Versammlungen verteilt, damit das Porto gespart werden konnte.
Also dann sind Sie eigentlich schon, die ganze FDP war schon in der Kinderstube präsent.
Absolut.
Also Sie konnten gar nicht anders.
Ich konnte gar nicht anders. Ich habe schon einmal noch ein bisschen rebelliert.
Das heißt, wir hatten es ja ganz am Anfang, ob Sie mal was Verrücktes gemacht haben. Erzählen Sie,
ja,
was haben Sie gemacht?
Also so verrückt war das jetzt auch nicht. Also ich wollte mal,
Sie wollten zur SP.
Das Gymnasium.
Das wäre wirklich verrückt gewesen.
Ja, es kommt schon noch so in diese Richtung. Ich wollte das Gymnasium schmeißen und wollte dann Heimerzieherin werden und habe dann auch mit Leuten politisch tatsächlich aus dem linken Spektrum Kontakt gehabt. Und mein Vater, der war sehr geschickt in diesem Zusammenhang. Er hat gewusst, wenn er mir das einfach verbietet, dann steht er auf verlorenem Posten. Dann hat er gesagt, okay, machen wir das. Aber ich habe eine Bedingung, wenn ich das finanzieren soll, dann machst du das in der Romandie. Dann lernst du nämlich noch Französisch.
Oh,
und er wusste ganz genau.
Eine Zwangsverschickung.
Ja, und er wusste, ich habe derart Heimweh. Ja. Und es war tatsächlich so, ich habe dieses Projekt nie mehr erwähnt. Ich habe das Gymnasium fertig gemacht. Ich bin nicht der SP beigetreten und habe dann mein Studium, mein Jus-Studium aufgenommen.
Ein geschickter Schachzug von Ihrem Vater. Also, als Sie mit 28 Jahren sind Sie, glaube ich, Mutter geworden, ja, wenn es mir recht ist. Sie haben mal gesagt, es sei nicht selbstverständlich gewesen, dass Sie als Anwältin weiterarbeiten. Für wen genau war das nicht selbstverständlich?
Nicht für mein engeres Umfeld, das muss ich jetzt auch klar betonen. Wir sind in einem Dorf, haben wir gewohnt, also in meinem Elternhaus schlussendlich. Mhm. Wir haben sogar mein Elternhaus übernommen. Also meine Eltern sind dann ausgezogen.
Es ist
nicht
okay,
so, dass wir einfach dort eingezogen wären.
Ich dachte, es wäre so kuschelige Wege gewesen, Mehrgenerationenhaushalt.
Nein, das dann schon nicht.
Das nicht.
Aber es war tatsächlich so, dass ich von überall her so kam, ja, jetzt ist ja klar, jetzt bleibst du ja zu Hause. Mein Mann war damals in einer Managementposition in einer größeren Schweizer Firma tätig. Also keine Idee, dass da in irgendeiner Form da aufgeteilt würde.
Und wie genau haben Sie Ihren Mann davon überzeugt? So im Stil, hey, ich bin Scheidungsanwältin, pass auf, was du machst. Also Sie haben ihm einfach gedroht.
Ich habe ihm einfach knallhart gedroht. Und er nahm die Drohung so etwas von ernst. Nein, ich hatte tatsächlich die Unterstützung meiner Eltern. Das hat tatsächlich wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie ja wussten, sie haben mich derart liberal aufgezogen. Jetzt muss man das natürlich auch weiterhin mittragen.
Fördern, ja.
Weil es gab ja keine Kitas bei uns im Dorf. Es gab keine Blockzeiten, es gab keine Mittagstische, es gab gar nichts. Und das haben sie dann mir zuliebe, aber auch natürlich, ich habe oder wir haben, ich muss immer aufpassen, mein Mann sagt, du sagst so viel, ich habe. Wir haben zwei wunderbare Töchter und das war
Ihr
auch
Mann
eine
Ihr Mann wirft
Folge.
Ihnen vor, dass Sie ein Ego-Shooter sind.
Ja, manchmal bin ich ein Ego-Shooter, wenn es um meine Töchter geht, das okay. ist schon so. Und es ist so, meine Eltern haben das mir zuliebe getan, aber es war auch einfach, weil diese zwei Mädchen, das war offensichtlich eine Freude, sie mitzuerziehen. Sie nennen sie übrigens bis heute nicht Oma, Opa oder so, sondern sie nennen sie Mima und Pippa, also einfach Mami und Papi, die Silben umgedreht.
Okay.
Und das zeigt auch die Nähe, die dadurch entstanden ist.
Ich meine, inzwischen ist man ja deutlich weiter, oder? Mhm. In der Gesellschaft, aus der gläsernen Decke im Beruf ist in vielen Firmen ein gläserner Fahrstuhl geworden teilweise. Sie haben kürzlich sogar Ihr feministisches Lieblingsprojekt, die Individualbesteuerung, durchgebracht. Trotzdem beklagen immer noch viele Frauen Diskriminierung und sogar einen Backlash. Zu Recht.
Also wenn ich jetzt ganz böse zu Ihnen sein will, ja, dann muss ich sagen, wenn Sie die Individualbesteuerung als feministisches Projekt betiteln, ist das auch ein Backlash.
Ist das
ein Backlash?
Das haben Sie aber so verkauft.
Ich habe es nie als feministisches Projekt verkauft und sonst hätte man mir das in den Mund gelegt,
sicher.
Weil das ist ein gesellschaftspolitisches Projekt. Es geht hier darum, dass man ein Potenzial, was wirklich einfach da liegt, nämlich gut ausgebildete Frauen, dass man sie aktiv eigentlich abhält, auch dieses Potenzial, das sie haben, dann auch in einer beruflichen Tätigkeit.
Aber da muss ich jetzt mal schnell darauf zurückkommen, weil ich das natürlich gleich persönlich nehme, diese Kritik. Sie haben das schon verkauft, auch als Sache für die Frau?
Selbstverständlich, aber,
das schon.
Aber ich störe mich an diesem feministisch.
Ah, okay.
Das störe
also wir
ich mich daran.
So ein bisschen bei dem
es ist
semantischen
ein Gleichstellungsprojekt, selbstverständlich. Die Individualbesteuerung ist ein Hebel für die Gleichstellung, aber die Gleichstellung ist ja nicht einfach Selbstzweck. Sondern das ist etwas, was schlussendlich der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Und gerade als Scheidungsanwältin weiß ich, dass gegen die Hälfte der Ehe geschieden wird. Und ich weiß, dass insbesondere dann auch diejenigen Partner, Ehepartner und hier jetzt männlich, klar gemeint, die genau dieses traditionelle Rollenbild leben wollten und gar kein Musikgehör dafür hatten, dass ihre Frauen im Arbeitsprozess bleiben, im Falle einer Scheidung dann überhaupt keine Freude haben, dass ihre Frauen keine eigenen Einkünfte haben, dass sie finanziell nicht auf eigenen Beinen stehen. Dann hätte man sich gewünscht, man hätte hier vielleicht auch etwas Hand geboten. Also ich glaube, wir kommen als Gesellschaft weiter, wenn wir hier auch je gegen Recht halten. Aber kein Zwang, das ist mir ganz wichtig. Wer das traditionelle Familienbild leben will, selbstverständlich, kein Problem. Aber diejenigen, die tatsächlich trotz Kindern, mit Kindern beide erwerbstätig sein sollen, für die soll es sich lohnen.
Mhm. Also der Mittepräsident, Herr Bregi, sieht es ja anders. Ich muss das dann mit ihm noch einmal besprechen. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Backlash? Gibt es einen Backlash?
Ja, den gibt es natürlich schon. Also wenn wir, eigentlich möchte ich ihn jetzt gar nicht erwähnen, aber
doch,
es ist halt so. Ja, es ist halt so, wenn man natürlich einen Präsidenten hat, der Vereinigten Staaten, der offen natürlich auch sich gegen jegliche Frauenprojekte ausspricht, also auch gegen Klimaprojekte und so weiter. Alles ist ja woke, alles ist irgendwie zu weit weg von seiner eigenen Lebensrealität, wie er sie ja gerne auch zelebriert, offen sexistisch etc. Das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei.
Also ich meine, es hat wirklich einen konkreten Impact in der Schweiz?
Ob jetzt dieser Impact derart konkret ist, aber ich würde schon sagen, ja, ich möchte es wiederholen. Es geht nicht einfach an den Menschen vorbei. Es wird salonfähig und das ist eine gefährliche Entwicklung, eher eine sehr mühsame Entwicklung, würde ich dem so sagen. Aber was wichtig ist, die Chancen, Gleichheit, also dass Mädchen dieselbe schulische Bildung, ja hoffentlich auch. Also ich meine, hier haben wir alles erreicht. Es geht einfach darum, dass es dann auch genutzt wird, selbstverständlich. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Das ist jedem und vor allem auch jeder selber ins Freundesbuch zu schreiben, vielleicht schon in der Primarschule. Mach etwas daraus. Geh nicht in eine Abhängigkeit. Schau insbesondere auch eine Ehe nicht als Lebensversicherung an, weil es ist nicht mehr so wie früher. Auch die Juristerei hat die gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechend weiterentwickelt.
So ist es. Ich meine, Sie reden von Trump. Wenn ich mir vorstelle, 2019 haben Sie ja Ständeratswahlkampf gemacht und da wurden Ihre Plakate ja ganz übel mit frauenverachtenden Schimpfwörtern beschmiert. Was hat das damals mit Ihnen gemacht?
Mich hat es geärgert vor allem auch, weil da war viel Fronarbeit von Menschen da, die für mich Plakate gesetzt haben und die wurden beschmiert.
Und ich meine, es war 2019, wir reden nicht von 1970.
Nein. Und Sie haben das jetzt so nett umschrieben. Also da stand einfach quer über das Plakat Hure.
Genau.
Und mit meinem Umfeld hat es viel mehr gemacht und das hat mich dann auch echt traurig gemacht,
weil das heißt?
also für meinen Vater war das derart schlimm, also dass jemand seine Tochter derart beschimpft, natürlich auch für meinen Mann. Meine Töchter, die haben ihre Wut so cool kanalisiert. Die sind in einen Fachmarkt gegangen, ohne dass ich das gewusst habe. Die haben Spraydosen gekauft und dann sind sie diese Plakate abgefahren und haben aus jedem Hure ein Huregut gemacht. Und das war so eine coole Aktion. Und schlussendlich muss ich sagen, das war ja eine nächtliche Aktion. Ich wünsche auch heute noch diesem Täter, Täterin, mehrere, keine Ahnung, dass sie doch die Nächte im Bett gemütlich verbringen können, hoffentlich mit jemandem an ihrer Seite, der ihnen Stütze ist und nicht in der Landschaft herumfahren müssen, um ihren Frust an meinen Plakaten auszulassen.
Okay, Sie würden also keine juristischen Konsequenzen fordern?
Doch, habe ich gemacht.
Haben Sie gemacht?
Beim zweiten Mal. Beim ersten Mal nicht. Wir haben ja dann diese Plakate eben zuerst mit dem Huregut etwas stehen lassen, dann haben wir sie ersetzt. Dann gab es noch einmal so eine Aktion, da hat man gelernt. Man hat gemerkt, Hure lässt sich da umdeuten. Dann hat man da Nutte geschrieben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist genug. Jetzt möchte ich auch, ich bin sonst nicht die Zeichensetzerin. Ich habe etwas dagegen, wenn man einfach nur Zeichen setzen will. Darum sollte man auch ja nicht diese Chaos-Initiative annehmen, um ein Zeichen zu setzen. Bitte nicht. Aber es ging mir darum zu sagen, so, jetzt ist mal genug.
Und hat es was gebracht?
Nein.
Das ist eine super Steilvorlage für meine nächste Frage. Ich meine, Sie können natürlich verstehen, dass Ihre Parteikollegin und Bundesrätin Karin Keller-Sutter eine Strafanzeige eingereicht hat gegen den Elon Musk X-Kanal, oder? Weil da eine KI sie grob beleidigt hatte. Können Sie es verstehen?
Also ich kann es nicht nur verstehen, sondern ich begrüße es ausdrücklich. Und sie hat keine Strafanzeige gegen X eingeleitet, sie hat gegen Unbekannt eingeleitet.
Richtig.
Und auch das ist absolut korrekt, weil es geht ja darum, dass hier übrigens jetzt auch für mich als Anwältin sehr spannende juristische Fragen sich stellen.
Ja.
Also wer ist schlussendlich verantwortlich?
Genau.
Ist es derjenige, der den Prompt in Auftrag gibt? Ist es die Plattform, die es dann eben auch veröffentlicht? Oder ist es der Plattformbetreiber? Ich bin sehr gespannt, was sich daraus ergibt.
Ich meine, Frau Keller-Sutter hat ziemlich Kritik dafür einstecken müssen. Viele haben gesagt, der Vorstoß bringt gar nichts und er stachle ja nur die Amerikaner noch mehr gegen die Schweiz.
Ach Gott, um Himmels Willen. Also darf jetzt eine Bundesrätin ihre Rechte nicht wahrnehmen, weil sie Bundesrätin ist? Das ist doch eine so verfehlte Argumentation. Also selbstverständlich, ich weiß nicht, ob Sie
Ich meine, das ganze Land zittert bei jeder Kritik an den USA, ob nicht noch was kommt.
Genau darum brauchen wir Menschen wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die eben nicht zittert, sondern ihren Werten treu bleibt. Und das hat sie getan und ich zolle ihr hohen Respekt dafür. Das war richtig. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Eintrag gelesen haben. Der war so abgrundtief, hässlich, unterirdisch. Und nein, nur weil sie Bundesrätin ist, muss sie sich nicht alles gefallen lassen. Ich danke ihr ganz offiziell auch in diesem Podcast, dass sie hier klar Flagge gezeigt hat.
Das ist interessant, weil, wie gesagt, sie hat viele Kritiker dafür bekommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass seit diesem historischen Telefonat mit Donald Trump sie so ein bisschen einen schweren Stand hat. Oder manche sahen es so als Wendepunkt in ihrer Beliebtheit und Karriere, weil das nicht so rausgekommen ist, wie man dachte. Sehen Sie das auch als Wende?
Nein, sehe ich überhaupt nicht als Wende. Und wenn schon, müsste man ihr auch dafür ganz hohen Respekt zollen.
Weil sie die Einzige ist, die gerade hingestanden ist?
Weil sie die Einzige ist, die gerade hingestanden ist. Das haben sie wunderbar formuliert. Ich hätte es nicht besser können. Und es geht auch darum, dass man, indem man sie kritisieren würde oder sie auch kritisiert tatsächlich für dieses Telefongespräch, ja davon ausgeht, dass sie einen Gesprächspartner hatte, der in irgendeiner Form wirklich verlässlich oder in irgendeiner Form ansprechbar ist für rationale Argumente.
Sie meinen, also, Diskussion mit jemandem, der ein pathologisches Problem hat, funktioniert. Aber wie gesagt, die Gegner von KKS sagen ja dann, da muss man das Ego zurückstellen, da muss man flach auf den Boden legen, sich legen. Es geht um das Interesse der Nation, nicht um Rückgrat zeigen.
Das ist nicht schweizerische Tugend, sich platt auf den Boden zu legen.
Hier kommt die helle Barde.
Jetzt kommt die helle Barde. Oh, okay, gut, auch von meiner Seite her. Aber ich muss doch ganz klar sagen, selbstverständlich, diplomatisch, das ist eine Kunstdiplomatie, selbstverständlich. Aber es geht auch darum, für die Interessen der Schweiz auch einzustehen, klar zu machen, transparent zu sein und Katzpuckeln. Das kann vielleicht einen kurzfristigen Erfolg bringen, aber langfristig wird das nicht funktionieren. Und ich erinnere daran, wir haben bis jetzt diesen Zolldeal nicht.
So ist es. Fakt ist aber, es hat ihr geschadet, egal wie man dazu steht, oder? Ein gewisser Teil hat das nicht gut gefunden. Und gerade beim wirtschaftsliberalen Flügel in der FDP ist ja der Unmut groß. Jetzt auch beim Thema Kapitalregeln für die UBS ist man so ein bisschen auf Kollisionskurs mit der eigenen Bundesrätin. Philippa Leutenegger konnte nur in letzter Sekunde davon überzeugt werden, eine Lobbyveranstaltung mit Konzernchef Sergio Ermotti abzusagen. Der ehemalige Nationalrat Rudi Noser schießt aus allen Rohren gegen Karin Keller-Sutter. Diese wiederum sieht die UBS als Grossrisiko fürs Land und kritisiert einen unschweizerischen Lobbydruck der UBS. Wer hat denn jetzt recht?
Die Wahrheit ist nie schwarz-weiß. Und ich möchte in diesem Zusammenhang klar festhalten, eine Bundesrätin ist keine Parteipolitikerin. Eine Bundesrätin, ein Bundesrat hat eine ganz andere Aufgabe, ist Teil eines Kollegiums und hat nicht ein Parteibuch jetzt da abzuspulen. Und dass es in gewissen Fragen unterschiedliche Haltungen geben kann, eine Parteimeinung einerseits, die Meinung des Bundesrates andererseits, jetzt hier im Zusammenhang mit der Bankenregulierung vertreten durch unsere eigene Bundesrätin, das ist normal. Und wir sind in einem sehr guten, sehr konstruktiven Austausch. Und wir
Aber die Auseinandersetzung ist schon heftig, das reden Sie jetzt ein bisschen schön. Also für Schweizer Verhältnisse ging es noch nie so ab.
Ja, also ich muss so sagen, wir haben ein Interesse des Bundesrates, den Steuerzahler und die Steuerzahlerin zu bewahren vor Schaden, dass in Zukunft keine Bankenrettung mehr passieren muss. Das ist die Haltung der Landesregierung. Und jetzt, wie wir zu diesem Ergebnis kommen oder zu dieser Konsequenz kommen, dass der Steuerzahler, die Steuerzahlerin geschützt ist, da darf man ja auch in guten liberalen Treuen unterschiedlicher Meinung sein. Muss es jetzt wirklich die 100% Hinterlegung der Kapitalhinterlegung für die Auslandtöchter sein? Sind auch andere Möglichkeiten da? Ja, das gehört zu einer gelebten, offenen Diskussionskultur, dass man das auch entsprechend miteinander anschaut. Jetzt, wenn dann einzelne Exponenten ihrerseits wiederum das Gefühl haben, sie hätten jetzt die alleinselig machende Wahrheit, dann dürfen sie das zwar sagen, das wird ja unserer Meinungsäußerungsfreiheit gerecht, aber sie sprechen damit sicher nicht für die ganze Partei.
Haben Sie denn Philippa Leutenegger zurückgepfiffen?
Nein, ich pfeife in der Regel keine Kantonalpräsidenten zurück. Die sind für ihren Bereich zuständig, selber zuständig und die machen das nach bestem Wissen und Gewissen.
Aber Sie persönlich sind ja auch im Team UBS. Ich meine, Ihr Verhältnis zu Keller-Sutter muss ja ziemlich kühl sein.
Nein, wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis, auch wenn wir nicht in allen Fragen immer gleicher Meinung sind.
Wo endete der Streit am Schluss? Was meinen Sie? Wird es einen Kompromiss geben mit abgeschwächten Kapitalanforderungen?
Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Es wird Verschiedenes auch auf dem Tisch dann liegen. Und wir haben alle dasselbe Ziel. Wir möchten die Steuerzahler und die Steuerzahler schützen und wir möchten aber auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Banken nicht über Gebühr strapazieren. Und das ist kein schnittgenauer Grad, das ist eine Schnittmenge, die es jetzt zu diskutieren gibt.
Das haben Sie schön gesagt, aber so genau wollte ich es nicht wissen. Wo ist denn die konkrete Kompromisslinie, die Sie jetzt spüren hinter den Kulissen? Also geht man noch ein bisschen runter? Mit der Kapitalanforderung für die Töchter? Oder?
Sie haben jetzt so ein schönes Wort gesagt, hinter den Kulissen. Und aktuell bleibt das auch hinter den Kulissen und ist sicher nicht Stoff für einen Podcast, auch wenn ich so schön mit Ihnen jetzt alleine hier in diesem Kabäuschen sitze.
Ja, es, und alle möchten es wissen. Aber nun gut. Gewaltiger Spannungsbogen, den Sie noch aufrechterhalten. Was mich noch wundern nimmt, woher, oder was glauben Sie, woher kommt die harte Haltung von Keller-Sutter gegen die UBS? Ist es Überzeugung oder geht es unterschwellig auch so ein bisschen um eine Abneigung der St. Galler gegen den Zürcher Freisinn, den viele so ein bisschen für das Credit Suisse-Debakel mitverantwortlich machen? Gibt es auch da so ein bisschen Kulturunterschiede?
Also es gibt selbstverständlich Kulturunterschiede, auch im Freisinn. Wir sind keine rein homogene Gruppe. Dass das hier aber einen Einfluss haben sollte, weder spüre ich das noch, das würde mich extrem überraschen. Nein, das ist es nicht, sondern es ist eine klare Überzeugung, die unsere Bundesrätin auch leitet und auch Erfahrung. Also ich erinnere daran, sie war diejenige, die damals in diesem spektakulären, ich glaube es war 19. März, wirklich die entscheidenden Fragen gestellt, die entscheidenden Entscheide auch zusammen mit dem Bundesrat gefällt hat. Und danke schon, dass das prägt, definitiv.
Was unterscheidet denn die St. Galler von den Zürchern, mal abgesehen von den besseren Bratwürsten?
Ah ja gut, die Bratwürste sind tatsächlich sehr viel besser, Entschuldigung, liebe Zürcher. Aber wir haben eine etwas andere Geschichte wahrscheinlich. Also nur schon beispielsweise der St. Galler Freisinn kennt auch eine Sektion Umweltfreisinnige. Das gibt es sonst nirgends
in der
Schweiz.
Die sind aber ganz klein inzwischen, oder?
Oh, also ich würde sagen, so klein darf man sie nicht reden, sondern es ist eine Bewegung auch, die eben dieses liberale Gedankengut auch in die Energie- und Klimapolitik hineinträgt. Und das prägt natürlich auch. Aber wie es auch in anderen Parteien natürlich unterschiedliche Schattierungen gibt, je nachdem.
Genau, und die St. Galler streicheln lieber Olma-Schweinchen, als im Frühling irgendwelche komischen Puppen zu verbrennen.
Aber gut, das ist jetzt auch etwas despektierlich, aber ich war noch nie an diesem Sechsi-Leuten. Okay. Das ist wirklich etwas,
das ist jetzt der Aufruf an die Zürcher, ladet Frau Vincent Stauffacher bitte ein, sie möchte auch mal dabei sein.
Ich würde wahrscheinlich so eine Einladung definitiv nicht abschlagen.
Sie würden sie nicht abschlagen. Also mir geht jetzt nicht. Jetzt muss die Einladung kommen. Womit wir bei der letzten Frage nach Ihrem größten Traum wären, den Sie noch verwirklichen wollen.
Ich möchte eine coole Großmutter werden, zum einen. Und das habe ich natürlich mehr oder weniger selber in der Hand und hoffe, mein Enkelkind empfindet das dann auch so, was ich.
Waren Sie schon im Großmutterkurs?
Nein.
Gibt es jetzt?
Gibt es das?
Ja, tatsächlich? Ja, es gibt ja inzwischen für alles einen Kurs und okay. Ein guter Freund von mir muss jetzt in den Großvaterkurs.
Da müssen Sie mich vielleicht vernetzen mit ihm, damit ich da etwas schlau machen kann.
Brief Sie dann.
Das wäre sehr schön. Und mein Mann und ich haben tatsächlich noch einen Traum, dass wir, wenn wir dann unsere sehr aktive Phase, die wir jetzt leben, dann vielleicht irgendwann einmal hinter uns lassen, aber das soll nicht heute und morgen sein, dass wir noch fremde Städte bereisen möchten und zwar wirklich dann eintauchen. Also unser großer Traum wäre dann jeweils 3-4 Monate Quartier zu beziehen und wirklich einzutauchen und zu lernen.
Wo zuerst?
Ja, es wäre für mich wahrscheinlich Edinburgh.
Edinburgh? Ja. Eine originelle Wahl. Gehört eigentlich auch mal Bundesrätin werden zu Ihren Träumen?
Nein, das werde ich vielfach gefragt und ich kann wirklich aus vollem Herzen Nein sagen, weil ich ein sehr breit interessierter Mensch bin und auch mein Leben sehr gerne wirklich selber auch noch bestimme. Das ist jetzt schon nicht mehr so gleich.
Sie meinen,
einfach
als Bundesrätin ist man nur noch eine Marionette der Interessen.
Nein, das meine ich überhaupt nicht überhaupt so. Ich meine es tatsächlich eher von der Gestaltungsfreiheit in zeitlicher Hinsicht. Man ist extrem fremdbestimmt. Und gerade jetzt, wo es Richtung Großmutter geht, möchte ich diese Freiheit haben, das auch zu genießen.
Frau Vincent Stauffacher, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, es war spannend.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibe ich für eine positive Bewertung dieses Podcasts ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.